Dein Campus Controller. Das Computer- und Videospielmagazin auf der 100,0.
KC Control, it's in a game.
Ja, es ist, man kann es nicht anders sagen, gefühlt die wohl knappste und begehrteste Konsole der Welt zurzeit. Es geht um die PlayStation 5 und ich hätte ja persönlich gedacht, dass ich vielleicht mal diesen Podcast hier alleine aufzeichnen muss, aber drei wackere Leute aus der Controller-Redaktion haben es geschafft. Wir halten das Gold von Atlantis, Jungs. Drei Leute haben sich eine PS5 gesichert. Das bin ich, ich bin der Bertan und ich werde noch begleitet von
dem Chris, dem Gatekeeper of Controller. Das hört sich so falsch an. Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen, aber es hat sich jetzt total furchtbar angehört. Nein, ich bin der Chris und ich hatte auch das Glück, eine PS5 zu bekommen. Nicht nur, um mit ihr zu spielen, sondern auch, um viel wichtiger, jetzt mit euch hier zu sitzen, um diesen wunderbaren Podcast aufzuzeichnen.
Ja, und ich bin der dritte und letzte in der Runde, hier Vinny. Und meine Refresh-Künste haben mir die PS5 dann doch noch ins Haus gebracht. Ich habe lange, lange gebangt und ich war mir nicht sicher, ob es wirklich, wirklich geklappt hat. Aber dann, ja, ist es beim Nachbarn abgegeben worden. Und Halleluja, Jungs, ich zitter immer noch davon.
Vinny, auf der Skala von 1 bis 5,
ja, sehr gut.
Wie sehr ist deine F5-Taste am Computer abgenutzt?
Junge, die kannst du nicht mehr sehen, ich sag's dir.
ihr sprecht es eigentlich schon ganz gut an. Wobei Chris und ich ja schon ein bisschen vorweggenommen, wir hatten einfach krass viel Glück. Aber lass uns, ich finde, darüber doch direkt als erstes sprechen, denn wie seid ihr eigentlich so an eure Konsole gekommen? Also, ich kann einfach mal bei mir mal schnell sagen, ich weiß noch, es war das zweite Showcase, wo ja dann auch der Preis genannt wurde. Und dann hieß es ja, irgendwie in ein oder zwei Tagen könnt ihr die vorbestellen. So, dann weiß noch, da waren wir mit Freunden im Kino und dann kam ich nach Hause, so irgendwie lag ich dann um 12:30 im Bett und ich so, ja komm, gibst du einfach mal Just for Fun bei Amazon die PS5 ein und dann war die da und ich konnte sie vorbestellen und keiner wusste davon, beziehungsweise eine Person auch noch hier im Bunde und also wirklich, ich kann leider nicht mitreden, so wie du, Vinny, mit dem F5, aber ich bin auch froh, ey, ganz ehrlich. Also es war bei mir pures Glück.
Es war
Glück,
wirklich einfach so absolutes Glück. Also bei mir ist die Geschichte eigentlich 1:1 genauso, nur dass ich mir das Streaming-Event oder dieses Showcase angeguckt hatte und dann noch ein bisschen wach war, um mir noch mal ein paar Trailer noch mal en Detail anzuschauen, so um zu gucken, ob man noch die ein oder andere Info rausziehen kann. Und im Prinzip ist es genau wie bei dir gewesen, Bertan. Ich habe auch dann abends noch einfach aus Jux und Dollerei einfach mal PS5 bei Amazon eingegeben und habe es dann gesehen. Und ich habe wirklich aber erst ein paar Minuten später auf Bestellen gedrückt, weil legit kam mir das im ersten Moment nicht vor, weil wenn wir uns zurückerinnern, zuvor hatte Sony ja gesagt, ja, wir werden das alles richtig schön geordnet machen, alle, die eine haben wollen, werden eine gleiche und faire Chance bekommen, ihre Konsole vorzubestellen. Und es wird jetzt nicht irgendwie einfach ins Internet rausgeschissen. Ja, Essig.
Ja, Vinny, erzähl du mal. Bei dir war es deutlich stressiger.
Auf jeden Fall. Ich war ja eigentlich so in dem Modus, dass ich mir dachte, so ich probiere es erst gar nicht, weil dann hast du ja schon gehört, auch nach der zweiten Welle schon, dass die Dinger so schnell abgegriffen waren, dann auch wie diese ganzen Bots-Geschichte, da war ich schon so demotiviert. Aber dann hieß es ja dann am Release-Day, dass ein paar Online-Anbieter nochmal eine Konsole raushauen. Dann habe ich es erst nachts bei GameStar probiert, da ist aber die Seite direkt abgeschmiert. Die waren da eine halbe Stunde lang down. Und als sie dann wieder hochkam, war es schon vorbei, da war die weg. Und dann habe ich gedacht, okay, Amazon gibt mir noch mal eine Chance um 1. Und dann habe ich um 1 natürlich ganz pünktlich alles vorbereitet, hatte Laptop und Computer gleichzeitig parallel Seiten offen und habe wirklich immer im Sekundentakt F5, dauernd abgewechselt. Und dann war natürlich auch da, also selbst bei Amazon war um 1 Uhr die Seite komplett down. Das ging dann so 10, 15 Minuten, dann war die Konsole aber wieder weg. So, und dann dachte ich schon so, fuck, ich hab's, ist schon wieder verkackt. Hab aber dann, schlauer Fuchs, auf Instagram mal bei Amazon Deutschland nachgeguckt und da haben schon ganz wild die Leute rumgeschrieben und dann hieß es, ja, die Konsole ist noch nicht online, geduldet euch noch ein bisschen, sie kommt gleich. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht hast du noch eine Chance. Ich geb dem noch ein bisschen Zeit. Jungs, 1,5 Stunden, um 14.30 Uhr kamen sie dann. Ich habe wirklich 1,5 Stunden lang wie der größte Vollidiot da gesessen, habe die ganze Zeit auf diese Tasten gedrückt. Ich glaube, meine Freundin hat in der Zeit schon Essen gekocht, sich um alle möglichen Dinge gekümmert. Ich dachte, was macht der Junge da? Aber ich wollte nicht aufgeben, weil wenn du dann halt schon so eine Stunde da sitzt, dann willst du auch einfach nicht mehr aufgeben. Dann denkst du so, dann hast du eine Stunde komplett rausgehauen, so, ne? Und dann kam sie und dann hatte ich sie schon im Warenkorb, dann ist sie mir nochmal rausgeflogen und im zweiten Versuch, dann hat es geklappt. Und auf einmal hatte ich sie dann mit Bestellbestätigung, aber halt noch nichts gezahlt und keine Rechnung. Dann hieß es, sie kommt Mitte Dezember. Und deswegen war ich ja noch ein bisschen skeptisch. Aber dann kam sie tatsächlich an und ja, es hat sich gelohnt. Der Kampf hat sich gelohnt.
Aber deine Skepsis ist ja auch alles andere als unberechtigt gewesen, denn selbst Leute, die geschafft hatten, an dem Abend, wo das Release-Datum vorgestellt worden ist und wo die Konsole dann einfach in die Online-Shops geworfen wurde. Selbst diese Menschen, die eine Versandbestätigung hatten, sind dann am Release-Tag leer ausgegangen am 19. November.
Ja.
Und das ist einer von vielen Auweia-Momenten, den sich Sony da mit diesem Konsolen-Release so ein bisschen beschert hat. Ich weiß nicht, wie sehr seid ihr da auf dem Laufenden, beziehungsweise wie viel habt ihr davon noch peripher mitbekommen?
Ja, also es ist ja irgendwie also ich habe jetzt das vor allem bei Mediamarkt und Saturn mitbekommen und ich weiß halt nicht, woran es, also an wen es liegt. Also liegt es wirklich an Sony oder so? Es kann ja auch Mediamarkt und Saturn sein, weil sagen wir mal, Sony hat denen gesagt so, ey, ihr kriegt für den deutschen Raum jetzt, also als Mediamarkt und Saturn, keine Ahnung, 60.000 Stück oder so, sagen wir mal. Und vielleicht dachten die halt, okay, pack mal 80.000 oder 90.000 ins System. So, wir hoffen einfach mal, dass Sony uns rechtzeitig dann, also dass wir jetzt vielleicht nächste Woche noch mehr Kontingent zugesichert bekommen. Das werden wir, denke ich, nie erfahren. So, deswegen bin ich auch einfach sehr vorsichtig, wem man da blamen soll. Wie seht ihr das?
Ja, bin ich auch. Also ich war anfangs natürlich auch komplett in dem Lager, von wegen, Alter, Sony, hättet ihr mal mit rechnen können. Ich meine, wir haben, klar, Pandemie, natürlich konnte man damit rechnen, dass es auch Lieferengpässe gibt, aber man konnte halt auch doppelt damit rechnen, dass halt der Ansturm auf die Konsole halt riesig sein wird, so, ne? Und dann halt hat man sich auch gedacht, so, ja, dann lasst euch lieber genug Zeit, stockt euer Kontingent auf und dass dann halt wirklich die Leute eher mit ihrer Konsole rechnen können. Aber dass es am Ende so ausgeartet ist und so krass ist, also da kannst du dann, glaube ich, auch wirklich nicht einem die Schuld für geben. Also,
ja. Also ich denke, was man auf jeden Fall sagen kann, ist dieses Debakel, also das Glück, das Chris und ich hatten, so in dieser Nacht einfach zu gucken und das zu bekommen, das hatten ja dann viele. Das ist ja, also unser Glück ist, sage ich mal, das Debakel von vielen, weil es hätte schon so laufen müssen, du sagst als Sony, ey Leute, 9 Uhr morgens, ich weiß nicht mehr, was für ein Monat es war, ob
ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass es einen offiziellen Plan gab und dass die Einzelhändler den auch hatten. Er hätte, glaube ich, ich weiß nicht, wann das Showcase war, ich glaube am 17. oder am 19. und am 20. oder 21. hätten quasi die Vorbestellungen losgehen sollen. Und wie das halt so oft ist, ein Laden bricht quasi die Vereinbarung und bringt das Gerät schon in den Handel und dann wollen natürlich alle anderen nachziehen, weil sie denken, oh, dann kaufen sie bei der Konkurrenz, wenn wir jetzt nicht mitziehen.
Ja.
Also,
ja, es ist auf jeden Fall sehr schwierig. Also Sony kann man auf jeden Fall vorwerfen, so schlecht kommuniziert. So vor allem, ich glaube, es war doch auch so, dass ja gar nicht mal erst ein Datum angekündigt wurde wie bei Xbox, sondern es hieß ja dann im Trailer nur, glaube ich, also nochmal ein bisschen unter Vorbehalt, aber auf jeden Fall wurde keine genaue Uhrzeit genannt. Und dann hieß es erst, glaube ich, von wegen so, ja, wir verkünden das auf Twitter und über unsere offiziellen Kanäle noch rechtzeitig. Und dann kam es halt über Nacht zu diesem Clusterfuck, also.
Das hat sich so ein bisschen angefühlt, als wenn man nach Ladenschluss noch ins Geschäft gelassen wurde und alle anderen sich noch hätten anstellen müssen, regulär. Also.
Ja, aber im Nachhinein gesehen ja so rum eigentlich schlau gemacht, weil wenn du halt siehst, jetzt, wo du halt dann quasi genaue Daten hast, ne, mit genau der Uhrzeit und so, das haben halt alle möglichen Server, egal wie groß die Plattform war, haben die halt gar nicht fangen können. Ne? Also mein bestes Beispiel war da wirklich GameStop. Die haben dann halt gesagt, jo, wir machen das um 12 Uhr nachts. Und die Seite war halt wirklich eine halbe Stunde lang, die hatten keine Chance. So, ne? Und wenn du es halt dann schlau machst, ne? Ich glaube zum Beispiel, Otto.de zum Beispiel hat auch am Release Day nochmal Konsolen gehabt und die haben nur gesagt, so ja, irgendwann vormittags, haben gar keine genaue Uhrzeit genannt. Und die hatten dann keine Probleme damit, dass sie halt komplett übergriffen waren. Da ging das halt dann irgendwann zu, ich glaube um 11 oder so haben sie die, glaube ich, online gestellt. War die natürlich auch innerhalb von 2-3 Minuten weg. Aber die hatten keine Probleme, dass jetzt irgendwie die Seiten überlaufen waren.
Was man, glaube ich, sagen kann, also, beziehungsweise wenn ich das noch kurz sagen könnte, zusammenfassend würde ich sagen, ich bin da auch ein bisschen verzeihlicher als noch am Anfang. Aber wenn es dann in Richtung geht, dass Leute möglicherweise jetzt noch auf ihre Konsole warten, obwohl die schon seit September bezahlt ist, da gehe ich dann zum Beispiel nicht mehr mit. Und vielleicht müsste man, also es ist ja sogar so weit gegangen, typischerweise wird dann ja wieder gereselt ohne Ende. Die Konsole geht aktuell auf eBay für 10.000 Euro oder keine Ahnung, über Tausende von Euro raus, wenn es überhaupt eine Konsole ist und nicht nur eine leere Verpackung oder ein Bild von einer Konsole. Und das ist halt auch so eine Sache, da hat sich selbst die Verbraucherzentrale Hessen eingeschaltet und gesagt, ja, so geht es aber nicht, schwindes Sare, ne?
Ja, aber das ist ja auch einfach die größte Frechheit, Alter. Da kriege ich jedes Mal so einen Hals, wenn ich das irgendwie sehe, auf eBay so ein Ding für 1.200 Euro raushauen zu wollen. Und dann gibt es halt irgendwelche, keine Ahnung, reichen Daddys, die dann ihren Jungs da eine Freude machen und die kaufen das natürlich.
Ja.
Aber das ist halt für jeden Gamer, das ist halt so ein richtiger Schlag in die Fresse.
Also wenn irgendwie uns das eins gezeigt hat, finde ich, ist, dass gerade wenn es um so groß angelegte Vorbestelleraktionen geht, dass sich da Europa, bundesweit, vielleicht sogar weltweit einiges tun muss, was so diesen Bestellvorgang angeht. Also ich weiß nicht, Bertrand, du hattest mir irgendwann mal was erzählt von anderen Vorbestellaktionen, wo es dann irgendwie virtuelle Wartesäle gibt oder sowas.
Ja, genau. Also es hat GameStop jetzt, glaube ich, auch nicht Release-Tag, dazu ja versucht, Winnie jetzt beim letzten Mal, da hat GameStop das auch tatsächlich gemacht. Also ich kenne das von Modeseiten oft so die ein bisschen gehypt sind. Genau, da ist dann einfach so, okay, dann heißt es, okay, Leute, 8 Uhr geht's los und dann gehst du halt dahin und dann kommst du in so eine virtuelle Warteschlange, die dir dann auch sagt, ey, du bist an Warteschlangenplatz, keine Ahnung, 20.000 bis auf Platz 20.000, dann zählt das auch runter. Das heißt, der sagt dir dann auch so, ey, bitte refresh nicht, weil sonst landest du wieder hinten. Mhm. Und das ist ja auch eine super Taktik, weil dadurch gehen auch die Server nicht kaputt, weil 1.000 Leute F5 drücken. Also das muss man eigentlich echt irgendwie umsetzen. Also ich kann bei so Läden wie Amazon so verstehen, die das halt bei 99% ihrer Produkte nicht brauchen, ist dann natürlich vielleicht ein bisschen umständlich, aber selbst die müssen irgendwie dran arbeiten, das zu implementieren. Ja. Also wenn es so kleine Modelabels, sagen wir, also mittelständige, ständische Modelabels das hinkriegen, dann muss Amazon und Co. das auch hinbekommen. Ja, ich würde jetzt nur abschließend zu diesem Punkt vielleicht auch noch sagen, und ihr könnt ja auch euren Senf dazugeben, also ich höre bei mir im Freundeskreis oft dann auch sowas wie, ah, das ist doch bestimmt künstliche Verknappung von Sony. Das glaube ich tatsächlich nicht, weil die haben doch auch angekündigt, dass am Release-Tag so viele Konsolen, meine ich, verkauft wurden wie bei der PS4 in einem Monat. Und das ist halt, glaube ich, einfach dieses Zusammenspiel von Pandemie, die einerseits bewirkt, dass die Produktion jetzt kam wahrscheinlich so 3 Monate Stillstand von dem Ding. Das heißt, die konnten nicht ganz so viel produzieren, wie die wollten. Plus dann auf der anderen Seite, so viele sind ja irgendwie auf das Gaming wieder aufmerksam geworden oder nicht wieder, sondern erst aufmerksam geworden seit der Pandemie. Ich glaube, das ist dann halt so dieses Zusammenspiel, so okay, Sony kann weniger abliefern, gleichzeitig steigt aber dadurch die Nachfrage. Also ich würde jetzt mal, also ich vor allem, ich glaube, die Woche oder letzte Woche wurde, glaube ich, gesagt, dass in Spanien 100.000 Dinger abgesetzt wurden alleine. Und wenn ich halt so höre, allein in Spanien 100.000 Teile, dann glaube ich das schon, diese Zahl von wegen, es wurde an einem Tag so viel verkauft wie bei der PS4 in einem Monat. Seht ihr das ähnlich?
Vinny?
Ja, ich denke auch, also ich meine, wir haben immer jetzt unsere schöne Brille auf, weil wir sie halt schon da sitzen haben. Ich kann natürlich jeden verstehen, der dann da sitzt und sich das versucht irgendwie zusammenzureimen, dass er jetzt keine gekriegt hat. Ich könnte mir aber auch null vorstellen, dass das irgendwie also so künstlich für extra erzeugt wurde, weil damit würde sich Sony ja nur selber ins Bein schießen. Das wäre ja voll schwachsinnig. Ich glaube, es war einfach, dieser Ansturm war zwar bewusst, aber letztendlich warst du am Ende auch einfach machtlos dagegen, weil wie gesagt, du musstest halt die Produktion, konntest die Produktion nicht so schnell machen, wie du willst. Sie konnten jetzt aber natürlich jetzt auch nicht bis nach dem Weihnachtsgeschäft warten, um die Konsole rauszubringen, weil damit hätten sie wahrscheinlich auch nochmal zu viel Einbußen gehabt. Deswegen war die Situation halt, wie sie ist, aber ich glaube, da kann man das jetzt nicht irgendwie so festmachen, von wegen, ja, da war alles geplant.
Ich würde auch nicht sagen, dass es geplant ist. Ich würde aber so weit gehen und sagen, dass Sony echt eine Menge an Misskommunikation in diesem Zusammenhang zu verantworten hat. Sowohl was das Vorbestellen angeht, als auch dann die Verfügbarkeit und die Kommunikation gegenüber den Leuten, die möglicherweise noch auf ihre Konsolen warten. Und das dann gepaart mit dieser sehr, sagen wir mal, unglücklichen Werbekampagne ist halt schon ein bisschen schwierig. Und ich finde auch okay, dass die dafür ein bisschen auf den Sack kriegen. Ja. Also da muss sich einiges am Community-Management und auch an der Kommunikation mit den Leuten, die halt schlussendlich die Konsumenten von deren Produkte sind, auf jeden Fall ändern.
Nee, voll. Also ich meinte das auch echt einfach nur auf halt auf die Lagerbestände überhaupt hin. So, weil ich glaube, ein Freund von mir hat das dann so ein bisschen mit Supreme verglichen. Da meinte ich so, nee, Alter, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das extra halt so künstlich verknappen, weil die verdienen ja damit ihr Geld. So, je mehr Konsolen die verkaufen, desto mehr Geld verdienen ja dann dementsprechend durch die Spiele. Ja, Jungs, aber fest steht, wir haben alle unsere PS5 und wie wir die finden, wie wir das Design finden, wie wir den Tower finden in unserem Wohnzimmer oder auch auf unserem Schreibtisch. Das klären wir gleich, denn wir gehen erstmal eine kurze Pause und hören Musik. Ja, Leute, die PS5 ist bei mir auf jeden Fall aufgebaut und ich denke bei euch auch.
Yes.
War schon Akt, ne? Also, man hat ja gesehen, dass sie groß ist schon vorher, aber Alter, als ich die ausgepackt habe und auch das Paket auch erstmal gesehen habe, dachte ich so, ach du Scheiße, wo packe ich das Teil denn bitte hin?
Ja, ich habe bei Chris hat ja auch schön Videos rumgeschickt, wie er das Ding auspackt und die ganze Zeit darüber glamouriert, wie monströs das ist. Und es sah auf dem Video auch schon groß aus.
Boah, ist das ein Oschi?
Es sah ja auch echt riesig aus auf dem Video, ne? Aber als sie dann bei mir mal ankam, dann war mir erstmal bewusst, was für ein Ding das ist. Und das Geile ist ja dabei, ich hab ja eine Generation quasi übersprungen, die PS4 stand ja nie bei mir. Bei mir steht noch die PS3. Und jetzt stellt euch mal das Ding neben der PS3 geil vor. Jungs, das war auf jeden Fall, Alter, ein Schockmoment.
Alter, Agumon digitiert zu, ey.
Ja, aber geil.
Ja, also, die Konsole hat ein sehr, ich würde sagen, gewöhnungsbedürftiges Design zu Beginn. Und ist auch alles andere als platzsparend designt. Ich muss aber sagen, mir gefällt es schon sehr gut und ich bin auch der Meinung, dass es eigentlich nur ein logischer Schritt ist, wenn man sich aktuelle Gaming-PCs anguckt. Also das Ding ist ja heftigst an aktuelle Modelle von Alienware oder AMD oder so angelehnt. Also diese Tower sind ja teilweise auch sehr riesig und ich bin eigentlich schon ein bisschen beeindruckt, dass sie sich, nachdem sie lange Jahre lang immer diesen schwarzen Kastenzug gefahren sind, jetzt sich mal was komplett Neues getraut haben.
Ja, also ich finde es auch auf jeden Fall, also ich bin tatsächlich einer der wenigen, der das direkt geil fand. Also ich fand es schon beim Reveal einfach geil, weil ich bin eh so ein Fan von so minimalistischem Design. Also minimalistisch im Sinne von halt weiß mit bisschen schwarz und wie das PlayStation-Logo ist, so. Also es ist auf jeden Fall keine minimalistische Konsole. Die ist auf jeden Fall riesig. Aber ich muss auch sagen, also ich fand die eine Woche unfassbar groß. So, also es wirklich die, ich habe die immer geguckt, ich so, Alter, bist du riesig. Aber mittlerweile ist es so, mein Auge hat sich wieder dran gewöhnt und ich habe auch meine Freundin gefragt, weil ich hatte echt Schiss, Alter. Ich habe das Ding da aufgestellt und ey, mich juckt das nicht so, ne? Aber ich zu meiner Freundin auch so, ey, du musst sagen, wenn du das absolut beschissen findest, wie riesig das Teil ist. Die so, nee, geht schon klar. aber die dann auch jetzt so, ja, irgendwie sieht die, wirkt die nicht mehr so groß. Also irgendwie passt sich das Auge so komisch an. Also unser Auge ist irgendwie auch so ein Gewohnheitstier, finde ich.
Kommt natürlich auch drauf an, wie ihr sie irgendwie in euer Heimsetup einbaut. Da ist natürlich die Frage, seid ihr Steher oder seid ihr Leger?
Ich wollte sie zuerst auch legen, aber dann hat sie nicht mehr auf meinen Fernsehtisch gepasst, deswegen steht sie jetzt. aber ich muss auch sagen, die ersten paar Tage war es schon so, boah, krass, das ist schon ein Monstrum. Ich habe sie aber jetzt quasi so ein bisschen weiter nach hinten gestellt, dass sie jetzt nicht so mega monströs nebenwirkt, neben dem Fernseher. Mittlerweile geht es auch voll fit, ne? Also ich teile da auch voll eure Meinung von wegen Design am Anfang so ein bisschen, oder beziehungsweise Bertan war ja direkt überzeugt. Ich war am Anfang auch so, ja, dieses Router-Meme, das hat schon sehr gut gepasst dazu. aber mittlerweile bin ich auch so, auch wusstet ihr auch, dass dieses Weiß das V bilden soll eigentlich? Also wenn ihr zum Beispiel die Version ohne Diskette hättet, ne, dann ist ja dadurch, dass sie so zusammengeht, das soll das V für 5 sein.
Ah.
Ja, jetzt mit der Diskette ist es halt so ein bisschen verzogen vom Design, aber ich habe das, irgendjemand hat mir das erzählt.
Also Diskette wird es wahrscheinlich nicht sein.
Nee. aber also wenn du die digitale Version hast, da siehst du es besser, ja. Dann ist es wirklich so gleichmäßig, ja, dieses V. Da haben sie sich ja doch ein bisschen was bei gedacht. So, aber
ich glaube, wir alle haben auch die Disk-Version, oder?
Ja.
Die war ja, also ich wollte tatsächlich eigentlich die Digital-Version. Aber die war noch rarer. Also die haben ja auch irgendwie gesagt, die Digitalversion ist so im Verhältnis 5:1 zur Disk. Und also selbst mit Chris und meinem Glück an dem Abend war auch, ich weiß nicht, ob sie noch nicht freigeschaltet war, die Digitalversion. Auf jeden Fall war sie, da stand nicht verfügbar. Oder sie war schon weg. Also ich hatte keine andere Wahl, sagen wir es mal so. Weil ich finde tatsächlich, so wie du sagst, Winnie, mit dem Design, es ist schon deutlich, also nicht deutlich geiler, aber es ist schon ein Tick, finde ich, so wie sie es sich gedacht haben bei der Digitalversion, denke ich immer. Und es bestätigt sich bei mir so. Also ich habe zwar echt eigentlich schon einige 4K Blu-rays zurzeit, also Filme, aber ich benutze das Laufwerk. Also ich habe es wirklich Stand jetzt nicht ein einziges Mal benutzt. Ja.
Du bist aber, glaube ich, auch jemand, der schon zur PS4-Zeiten sehr viel auf Digitalkäufe gesetzt hat.
Ja, komplett.
Ja, und bei mir ist es halt so, ich habe halt erst gegen Ende angefangen mit Digitalkäufen und habe dementsprechend auch noch echt einiges an Discs hier von Spielen und konnte zwar jetzt auch ein paar veräußern, weil die ja auch auf der PS5 dann im PS Plus Abo drin sind, da können wir später auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich muss auch sagen, ich bin schon froh, dass sie noch den Weg gegangen sind und die Disc angeboten haben, weil für viele Leute ist dieses Gerät dann nicht nur eine Videospielkonsole, sondern eben auch ein DVD oder ein Blu-ray-Player. Und ich finde, dann habe ich lieber ein großes Gerät, ein bisschen unförmigeres Gerät in meinem Setup stehen, anstatt 4, 5 kleine.
Ja, es war für mich auch, also für mich stand es komplett außer Frage. Ich wollte direkt die Disc-Version, weil ich auch an sich immer noch ein Typ bin, der am liebsten die Spiele haptisch vor sich hat und die CDs da hat. Jetzt aber vor allem auch noch aus dem Grund, weil ich echt ein bisschen Bange habe, dass die Spiele einfach jetzt ja immer teurer werden und so bleiben und ich mir die Option halt halten will, dass ich dann im Notfall sagen kann, okay, komm, irgendwelche Games, die ich jetzt gar nicht mehr anlange, die kann ich immer noch verkaufen, um mir da ein bisschen entgegenzukommen. Das kannst du ja dann digital gar nicht. Das war halt aber so ein bisschen mein Hintergedanke noch mit dabei.
Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also jetzt, das ist, glaube ich, auch eine andere Sache für einen anderen Podcast. Habe ich mit Chris auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass ja Gaming ist echt langsam ein ziemlich teures Hobby. So jetzt mit diesem 89-Euro-Schild, also Preisschild. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, eine Sache für einen anderen Controller-Podcast. Aber ich, so, jetzt testen wir die Hellseher-Fähigkeiten von mir. Ich sage, die Slim-Version von der PS5 wird ohne Laufwerk und mit einem 2 Terabyte Speicherplatz kommen. Ich glaube, die Slim wird komplett das Laufwerk raushauen.
Bei dem Laufwerk würde ich wahrscheinlich noch mitgehen, aber aktuell, was den Speicher angeht, nicht. Kommt ganz drauf an, wann du sagst, wann die Slim kommen würde, ob die jetzt in 2 Jahren oder in 2,5 ja, also oder in 3 Jahren kommt. Aktuell ist der Speicher, ist der Speicher ja auch noch sehr, sehr teuer, dadurch, dass es sich um ein neues Speichermedium handelt, also beziehungsweise ein für Konsolen neues Speichermedium. Ich fände es trotzdem schade, weil ich, was mache ich denn dann mit meinen ganzen Blu-rays hier?
Dann wartest du einfach auf die Pro-Version, die hat dann wahrscheinlich 2 Laufwerke und ist nochmal doppelt so groß.
Ja, ja. Und ein Diskettenlaufwerk für Vinny.
Genau. Ja.
Für die guten Floppy-Disks. aber Jungs, Hardware-Design ist eine Sache, beim Software-Design hat sich diesmal auch, ich finde, im Vergleich von PS3 zu PS4 schon mehr getan, finde ich, bei der PS4, also bei der PS5 zur PS4. Sehr cleane UI, auch sehr minimalistisch gehalten, würde ich jetzt so objektiv, glaube ich, auch bewerten. Und mehr so auch auf Richtung Social Media mit diesen, ja, mit diesen Aktivitätskarten, heißt es ja, glaube ich, offiziell. Habt ihr euch mit der Software, also mit der neuen UI angefreundet? Wie findet ihr die?
Also ich muss direkt zum Anfang hin sagen, ich finde das so gefährlich, dass jetzt der PlayStation Store einfach gar keine Ladezeit mehr dazwischen hat, sondern direkt drin ist. Das verleitet einen so unnormal drauf, da so ein bisschen zuzuschnappen. Vorher hattest du wenigstens noch diesen Zwischenschritt.
Ich gucke auch immer wieder.
Ja, da ist ja vorher immer noch diesen Zwischenschritt, dass du halt drauf gehst, ne, und dann da kurz wächst und so. Aber jetzt ist es ja quasi komplett ins UI integriert. Und das haben die schon schlau gemacht, Alter. Da wird man echt schwächer.
Vor allem, ich weiß nicht, wie ihr bezahlt, wenn ihr euch Sachen online kauft, aber ich mache das häufig per PayPal und es war bis zum Schluss bei der PS4 zum Beispiel so, dass ich immer noch meine Informationen von meinem Personalausweis eingeben musste.
Das war so ein Gott.
Und das musstest du jetzt, glaube ich, einmal machen, um es zu verifizieren. Und seitdem das verifiziert ist, kannst du dir einfach ein Häkchen dran machen und dann kannst du dich direkt in den finanziellen Ruin mit reinspielen.
Das spuckt
Gamer die werden die neuen Schuldner, Leute.
Ja, ja.
ja, aber wie findet ihr denn so das Design so an sich? Also klar, PlayStation Store direkt integriert, finde ich auf jeden Fall sehr geil, weil ich stöber dann irgendwie ganz gerne noch so ein bisschen rum. Also klar, gerade ist jetzt nicht so viel im PlayStation Store los, einfach weil es noch nicht so viele PS5-Spiele gibt, aber das kommt ja jetzt mit der Zeit. Aber dieses Menü, das sehr auf, also zwar jedes Game hat ja jetzt, füllt ja dann quasi auch den Titelbildschirm. Und je nachdem, zum Beispiel bei Spider-Man und bei Demon's Souls ist es so, dann kommt auch eine eigene Musik vom Game quasi und wird komplett über die Konsole im Titelbildschirm schon abgegeben. Wie das findet ihr das?
Die Mucke habe ich mittlerweile ausgestellt, muss ich sagen, weil es geht mir nach einer Zeit auf den Sack.
Das kann man ja, das muss ich auch machen, weil mir geht es auch auf den Sack.
Ja, für mich ist es ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite finde ich dieses entschlackte Design sehr cool und es geht fast schon wieder so ein bisschen mehr zurück in dieses Spalten- und Raster-Ding von der PS3, aber aufgeräumter. Also du hast direkt vor Augen, wo du bist. Du hast 2 Reiter, du hast einmal Spiele, dann hast du Medien, also du kannst zwischen diesen beiden Reitern hin und her wechseln. Was ich aber ein bisschen blöd finde, du musst aktuell noch sehr viel klicken, wenn du gewisse Sachen gezielt ansteuern willst, wie zum Beispiel deine Mediengalerie, wenn du Screenshots oder Fotos mit dem Fotomodus gemacht hast. Und ich finde es also aktuell stört es noch nicht, weil es noch nicht so viel Speicherplatz gibt, dass du so viele Spiele auf einmal auf deiner Konsole haben könntest. Aber ich vermisse so ein bisschen das Ordnersystem von der PS4, weil ich mir da schon sehr Mühe gegeben habe und mir auch Gedanken gemacht habe, wie ich meine Spiele quasi katalogisiere und in so Ordner packe. Der generelle erste Eindruck ist aber, es funktioniert sehr gut. Es geht sehr schnell in die Muscle Memory über, wie du quasi das Gerät ausschaltest, wo du wie hinkommst. Ist halt jetzt gerade noch sehr an das gebunden, was aktuell so Sony sich von der Konsole wünscht. Und ich glaube, da wird es wie bei vielen Dingen, bei vielen Sony-Konsolen erst über die nächsten, keine Ahnung, 1, 2, 3 Jahre hinweg irgendwie Common Ground mit der Community geben, dass man sagt, so, das macht Sinn, das finden wir gut und das wollen wir auch.
Ja.
Ja.
Ja, Vinny, wie ist das bei dir? Weil du hast ja nicht mal, wie du es schon gesagt hast, nicht mal die PS4 mitbekommen. Das war jetzt ein Riesensprung von der PS3 zur
Auf
PS5.
jeden Fall, also ich meine, ein bisschen Vergleiche kann ich ziehen. Ich habe ja jetzt die PS4 nicht ganz verpasst, aber jetzt so selbst halt täglich jetzt so ein bisschen damit konfrontiert zu werden, ist schon mal wieder was anderes. Aber ich schließe mich da voll euch an. Also ich finde auch, das ist ein sehr smoothes Design, super clean, man kommt schnell hin. Ich finde auch so wichtig, dass sie diesen Spiel- und Medienreiter haben, dass du da relativ schnell switchen kannst. Das Einzige, was ich auch sagen würde, ist halt noch dieses Ordnersystem, ne? Oder beziehungsweise einfach wie so eine Art Shortcut, wenn du sagst, so, das sind die Dinge, die ich jetzt am meisten nutze, auch gerade bei den Medien, weil da muss ich mich jetzt immer noch, ich weiß nicht, war das bei euch auch direkt vorinstalliert, dass du dann, keine Ahnung, Disney Plus, DAZN, alle möglichen Apps schon drauf hattest? Das hat er mir direkt draufgeschmissen und ich nutze davon
Ich
halt.
musste das auswählen. Also er hat mich direkt bei der Einrichtung gefragt, yo, welche Medien-Apps willst du haben? Ich so, Bruder,
Ja.
gib mir einfach das volle Medien-Dröhnungsprogramm.
Okay, vielleicht habe ich das schon
Ich
wieder
hätte einmal gern die Medien-Golden Shower für Bertram, ey.
Wahrscheinlich habe ich mich an dem Tag genauso gefühlt und das auch gemacht, aber jetzt bin ich schon so, wo ich denke, boah, ich nutze halt davon vielleicht maximal Netflix und DAZN oder so und muss mich jetzt halt jedes Mal irgendwie so gefühlt durchsuchen. Dass da einfach noch
Ja.
so ein kleines, ja, wie Chris schon sagte, so ein kleines Ordnersystem und so ein bisschen hin und her, das wäre noch ganz geil, aber das ist halt wirklich Meckern auf hohem Niveau an sich. Ich finde das richtig nice,
Ja.
wie clean das aussieht, wie schön sich das einreiht. Das mit der Musik nervt mich noch nicht, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich noch, dadurch, dass ich die noch nicht so lange habe, noch nicht so viele Games drin habe. Bei mir switcht es momentan immer nur zwischen Spider-Man und dem Astro Playroom von der Musik. Deswegen kann ich das doch ganz gut ab. Aber vielleicht kommt bei mir auch noch der Punkt, wo ich sage, boah, mach das Ding aus.
Ja. Ja, Jungs, vielleicht jetzt als abschließenden Unterpunkt zu diesem Überpunkt. Okay, richtig weird. Thema so Quality of Life, also die Verbesserung gegenüber der PS4. Ich glaube, zwei so der größten Dinger würde ich jetzt von dem, was ich jetzt so mitbekommen und selber erlebt habe, ist ja halt die SSD, sprich die sehr schnellen Ladezeiten und Thema Lautstärke der Konsole. Das sind so die zwei Sachen, die mir jetzt am ehesten aufgefallen sind. Wie findet ihr das? Oder was heißt, das wäre jetzt natürlich dumm, das fragen, irgendwie dumm auch das zu fragen, weil ja, ich finde es schlecht, dass die Spiele jetzt so schnell laden.
Nee,
Das
also ich
überfordert
finde
mich.
das kacke, weil für mich waren das immer so kleine gewünschte Pausen, in denen ich nochmal irgendwie auf Social Media gucken konnte, was bei meinen Freunden abgeht.
Ja, das stimmt. Ey, das nennt man, ey, das hat sogar einen Ausdruck, habe ich letztens bei Kotaku, glaube ich, gelesen. Das heißt Doomscrolling. Das habe ich vor allem bei Demon's Souls gemerkt, weil du stirbst halt echt oft. Und dann war ich immer so, ja, okay, komm jetzt kurz eine Minute Insta. Nein, geht nicht.
Wupp, du bist direkt wieder im Schlamassel.
Ja. Nee, aber ja, wie findet ihr das? Wie kommt ihr damit zurecht? Also ist ja vielleicht, kann man ja auch bei mir zum Beispiel sagen, bei Demon's Souls war es tatsächlich manchmal echt dann so, oh fuck, Digga, es geht einfach direkt
Ja.
los. Aber im Grunde ist es schon geil.
Ja, schließe ich mich.
Tendenziell würde.
Oh, sorry, fang du an.
Danke, Bini.
Gerne.
Tendenziell würde ich sagen, ich bin da schon sehr, sehr begeistert von, gerade wie schnell du vom Konsole aus quasi im Spiel bist. Das sind bei Games, wo es halt drauf angepasst ist, wie in Spider-Man Miles Morales, bestimmt nicht mal eine Minute, die du dann wirklich aktiv im Spiel bist, vom Konsole hochfahren bis hin zu ich schwing mich durch Manhattan. Ich finde, es verleitet so ein bisschen dazu, auch die Konsole mehr zu benutzen, weil mir ist es zum Beispiel aufgefallen, wenn Bertan und ich in unserer Call of Duty Gruppe mal irgendwie wieder eine Warzone-Runde anzetteln und es das heißt, ja, wir treffen uns alle dann und dann. Dann bin ich vielleicht schon mal ein bisschen früher da und zock noch mal Miles Morales oder gucke, sind die anderen schon da? Und wenn die anderen noch nicht da sind, dann zocke ich noch mal ein bisschen Miles Morales und schwinge mich einfach ein bisschen durch die Stadt, weil ich halt so schnell von dem einen Spiel ins andere wechseln kann.
Ja, auf jeden Fall. Das finde ich ist auch mit der größte Punkt, der da drin hängt. Also es ist halt einfach mega geil, wie schnell du einfach im Spiel sein kannst. Ne? Und das ist halt das Schöne, dass du dann auch wirklich mal, keine Ahnung, dann reicht es auch mal, wenn du nur eine halbe Stunde Zeit hast. Du hast trotzdem halt, keine Ahnung, mega viel Zeit in-game, was vorher halt nochmal ein ganz anderes Story. Das musst du ja fast schon ein bisschen mehr durchplanen. Wegen, oh, jetzt muss ich da noch warten, da Ladezeit. Und jetzt gerade auch bei Demon's Souls, wenn du dann stirbst, ja geil. Aber das waren halt schon so die Sachen,
Ja.
die mich auf jeden Fall richtig begeistert haben. Und wegen der Lautstärke, da hatte ich am Anfang auch ein bisschen Bedenken, weil ja auch schon ein paar geschrieben hatten, ah, es ist schon laut. Aber, also, finde ich, ist jetzt überhaupt gar nicht der Fall bei mir. Also, ich finde das klar, dass sie halt gerade, wenn du eine Disc drin hast, ab und zu mal nochmal so ein Minütchen ein bisschen mehr Power gibt. Das fügt sich so schnell ein. Also, ich finde die jetzt von der Lautstärke her gar nicht störend. Ich habe aber auch den Vergleich zur Xbox jetzt nicht. Die muss ja nochmal eine Spur leiser sein. Da wäre es nochmal anders.
Ich erschrecke mich halt immer total, weil die Konsole die ganze Zeit so leise läuft, wenn ich digitale Games zocke und wenn ich dann, keine Ahnung, ein Call of Duty, was ich noch auf der PS4 als Disc-Version habe, anschmeiße, dann geht es erstmal und ich denke mir so, fuck, macht mein Nachbar draußen wieder das Laubgebläse an oder was geht hier ab, so, ne? Aber es ist halt wirklich minimal und tendenziell ist es halt auch eine sehr gut verarbeitete Konsole und man hat sich ja auch am Anfang von der PS4-Zeit gar nicht so darüber beschwert. Also diese Lautstärke-Probleme, die kommen ja auch, wenn man es mal in der Geschichte betrachtet, so auch immer erst so gegen Ende von der Konsolengeneration, weil die Spiele ja auch immer größer und anspruchsvoller werden.
Ja, aber ich glaube, man kann fast sagen, die ist schon auf jeden Fall sehr angenehm leise. Und probiert's mal aus. Ich habe mal nach so einer 2-3-Stunden-Session auch meine Hände. Ich habe sie angefangen. aber sie hatte normale Körpertemperatur. Also sie wird tatsächlich auch nicht so warm.
Ja.
Und ist, glaube ich, auch tendenziell eher ein gutes Zeichen auf lange Sicht. Also die PS4 war schon immer, nach so 2 Stunden, also ich glaube, bei The Last of Us 2, so nach 3, 4, 5 Stunden, hättest du, glaube ich, dein Spiegelei drauf braten können. Aber ja, sonst eigentlich fasst das so gut zusammen. Habt ihr sonst irgendwas, was euch noch sehr positiv oder grundsätzlich positiv aufgefallen ist? Also natürlich sind wir uns, denke ich mal, einig, der Controller, aber dazu kommen wir gleich. Aber vielleicht abschließend zur Konsole an sich.
Ich würde mir wünschen, dass man über lange Sicht sich vielleicht noch mit Händlern zusammentut, weil da gab es ja auch vor ein paar Wochen so eine Geschichte mit einem Dritthersteller, der Ersatzplatten für die PS4 angeboten hat, weil diese weißen quasi Flügel, die Konsole links und rechts oder oben oder unten hat, je nachdem, wie man sie hinstellt, die kann man in der Theorie und auch in der Praxis relativ leicht abnehmen, was darauf hindeutet, dass man die irgendwann in der Zukunft durch Custom Plates oder durch Sachen von offizieller Seite aus verändern kann und sich dann vielleicht doch eine schwarze PlayStation 5 machen kann oder eine mit einem Demon's Souls Logo drauf oder so, weil das wird ja jetzt zum Beispiel auch schon gemacht, dass Leute einfach ihre Plates abmachen und die richtig schön und cool lackieren, aber dass man sich da ein bisschen schneller drauf einigt und den Leuten einfach auch ein bisschen die Möglichkeit gibt, das Ganze noch mal ein bisschen zu seiner Konsole dadurch zu machen.
Ja. Also ich glaube, das wird auch hundertprozentig kommen, weil ich kann mir sonst nicht vorstellen, warum die das mit den Plates so einfach gemacht haben. Dieser Seller wurde ja dann auch down genommen. Ich kann nicht mehr Deutsch reden. Also auf jeden Fall, die wurden runtergenommen von Sony. Aber ist wahrscheinlich, weil diese Hersteller auch einfach zu schnell waren und wahrscheinlich will Sony sowas wie, ey, wir müssen das zertifizieren, sprich die Hersteller müssen das bei uns einreichen zur Prüfung, weil ich glaube, die hatten auch bestimmt so Sorge, wenn da irgendwie eine Schraube dann falsch sitzt oder so und dann, ja.
Oder das falsche Material ist und die Konsole dann doch ein bisschen zu heiß wird, dass das dann schmilzt und dir die Festplatte killt oder so.
Boah, das Plastik. Aber vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Wart ihr auch ein bisschen irritiert, jetzt gerade weil ihr auch beide die Disc-Version habt, dass ihr jetzt die Disc gefühlt andersrum reinstecken müsst? Also mit der beschrifteten Seite eher zu dem Teil, der weniger von der PS5 einhat, wie die jetzt die andere Seite?
Ich habe es immer mitbekommen aus dem Internet, aber ich habe tatsächlich noch nicht eine einzige Disc eingelegt, deswegen
Chris. Ich check's halt nicht, was die damit meinen, weil meine Konsole liegt ja. Das heißt, mein Disklaufwerk ist unten. Also habe ich das Problem theoretisch.
Ja, gut, wenn sie liegt,
nicht,
ist das anders, ja. Also meine steht ja. Und im Stehen hast du vom Gefühl her, müsstest du gern die gecodete Seite eigentlich nach links. Aber du musst sie nach rechts machen. Und das ist noch ein bisschen irritierend. Also ich versuche auch so, dann noch dran zu denken. So einen Kleber drauf machen.
Also Leute, wenn ihr das Problem nicht haben wollt, legt eure Konsole hin. Sie hat sich's verdient.
Nein. dann sieht sie nicht so ästhetisch aus.
Dann sieht sie nicht aus, als hätte ich mir einen Kühlschrank in mein Wohnzimmer gestellt.
Nee, das ist die Xbox.
Ach so, ja, sorry.
Wir ticken ja jetzt auch einen Xbox-Kühlschrank. Ja, das war die Konsole an sich, die Hardware an sich. Es geht jetzt gleich weiter mit dem Controller, es geht weiter mit dem Controller auf Controller.
What?
Wow. aber vorher schmeißen wir noch mal geile Videospielmucke an. Die PS5-Boys von Köln Campus Controller sind zurück.
Yeah.
Wir mussten nur unsere Häuser und Seelen verkaufen, um eine zu kriegen. Aber Gott sei Dank sind die Obdachlosenheime mittlerweile gut ausgestattet.
Alter. Lass uns einfach über die Controller reden und dieses peinliche Segment überspringen.
Genau, der Controller, also wir haben gerade hauptsächlich über die Konsole an sich, also über Hard- und Software gesprochen. Und jetzt sind wir beim Controller angelangt, wo was früher eigentlich nur so ein Zusatzpunkt gewesen wäre. Also wenn jetzt PS3 zu PS4 vergleicht, also etwas, wo man 5 Minuten hätte reden können. Das sieht jetzt alles ein bisschen anders aus, denn wir haben auch den radikalen Cut in der Sinne, dass es nicht mehr DualShock heißt, sondern wir haben jetzt den DualSense Controller. Und Sense ist auch ein gutes Stichwort, denn der Hauptverkaufspunkt oder ja, Verkaufspunkt der Konsole sind die sogenannten adaptiven Trigger und das haptische Feedback. Boys, ich glaube, ihr habt jetzt beide tatsächlich die Tech-Demo in der Form Astro's Playroom schon angezockt. Ich leider noch nicht. Aber ich kann auf jeden Fall schon auch ein Fazit zum Controller ziehen. Aber vielleicht schildert ihr mal eure Eindrücke von Astro's Playroom, denn ich glaube, das ist so ein magisches Erlebnis, glaube ich.
Ich würde da gerne Vini zuerst hören, weil du bist natürlich jetzt jemand, du hast weder das Touchpad vorher gehabt, noch dieses Design beziehungsweise das Design von PS3-Controller zum PS5-Controller ist ja auch nochmal ein ganz anderes.
Ja, also wie ich den Controller das erste Mal in der Hand gehabt habe, war halt auch schon mal so, oh, okay, war ungewohnt. Er ist ja auch nochmal eine Spur größer, ein bisschen schwerer vor allem auch. Und da war ich schon so, okay, weiß nicht, ob ich mich mit dem jetzt so gut anfreunde direkt. Aber als ich dann halt natürlich den Playroom angeschmissen habe und du hast diese ersten 5 Sequenzen, wo es halt einfach nur so ein bisschen drum geht zu zeigen, was er kann, haben die mich einfach direkt gecatcht. Also dieses Gefühl mit diesen adaptiven Triggern und auch eben das Haptische, dass du das auf dem Bildschirm siehst, was gerade in dem Controller passiert, das war so, so geil. Ich meine, das letzte Mal, dass ich da so einen Wow-Effekt hatte, war noch damals mit der Wii. Ich weiß nicht, ich habe dir damals dieses Rabbids-Spiel gespielt, wo du, die waren dann auch quasi in deinem Controller drin und du konntest sie so schütteln, ne? Ja, und es war halt total sporadisch eigentlich, ne? Und wenn du es halt jetzt im Vergleich hast mit dem Controller, die haben das ja nochmal eine deutliche Spur so korrekter gemacht und das war einfach so ein geiles Gefühl.
Ja.
Und da kam man halt auch wirklich in dem Moment gar nicht mehr so aus dem Staunen raus. Also es hat unnormal Bock gemacht, einfach nur diese ersten paar Sequenzen, diesen Controller so zu erleben und zu checken, okay, der hat so krass viel Potenzial, da hast du richtig Bock drauf.
Ja,
Chris.
Es ist so ein bisschen wie bei VR damals, als Leute gesagt haben, wow, VR ist richtig krass, aber du kannst das nur nachvollziehen, wenn du es mal selber ausprobiert hast. Und ich finde, mit dem DualSense ist das ähnlich, beziehungsweise hast du ein ähnliches Gefühl, weil du weißt plötzlich, wovon alle reden, wenn sie sagen, wow, das ist so ganz anders und neu, weil du kannst dir schon irgendwo vorstellen, wie sich das Ganze anfühlt, wenn du Trigger hast. Adaptive Trigger heißt ja so viel wie, dass die sich dem Spielgeschehen entsprechend anpassen und du die mal leichter oder mal schwerer oder mit verschiedenen Stufen quasi reindrücken kannst, wie es halt zum Spiel passt. Und das zum ersten Mal zu spüren, war schon echt saucooles Erlebnis. So. Aber alles in allem bin ich halt total geflasht von der Detailliertheit und der Filigranität der Vibration von dem Controller. Also bei Astro's Playroom habe ich das erste Mal diesen krassen Wow-Effekt gehabt, als du in dem Eislevel warst und Schlittschuh gelaufen bist. Und dann quasi diesen, hat sich so das allererste Mal richtig krass dieser Wow-Effekt eingebürgert bei mir, weil ich gemerkt habe, okay, das kann dann auch später mal bei einem anderen Spiel so sein, wie bei einem GTA oder bei einem Ratchet & Clank oder, keine Ahnung, wenn bei einem Resident Evil 8 auf einmal die Werwölfe hinter dir her sind, spürst du, wenn der Schnee quasi unter deinen Füßen knarzt, wenn du durchs verschneite Dorf läufst und so. Solche Sachen wären halt so die perfekte Weiterentwicklung von dem, was die uns in dieser kleinen Tech-Demo da gezeigt haben. Und ich bin froh, dass sie vom Layout her, vom Tastenlayout her, der PlayStation treu geblieben sind. Ich finde es aber cool, dass sie von der Form her auch so ein bisschen mehr in die Richtung gegangen sind, wie der Xbox One Controller oder generell der Xbox Controller aufgebaut ist.
Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe zwar Astro's Playroom an sich nicht gezockt, aber ich habe diese ersten paar Sequenzen, die ja Vinny auch schon erwähnt hat, angeschmissen und auch als Freunde bei mir waren. Und die waren auch, das war schon geil, das war so einfach ein Moment, also erstmal, ich hatte es auch zum ersten Mal, also obwohl ich den Controller schon durch Spider-Man und so schon ein Gefühl für so dieses haptische Feedback bekommen hatte, aber dann alle so, wow, und dann die Astros sind jetzt im Controller. Und das ist, es ist irgendwie schon so geil zu sehen, wie so meine Freundin und drei Mit-20er-Jungs gefühlt wieder irgendwie 6 Jahre alt werden, weil die komplett geflasht von sowas sind. Also ich kann schon sagen, ich bin schwer beeindruckt von so einem Controller, weil ich finde, der führt das Beste aus dem, so wie du es, Chris, ja schon angedeutet hast, das Beste aus dem Xbox-Controller und das Beste aus dem DualShock 4 zusammen, weil der DualShock 4 habe ich geliebt, aber ich habe schon immer gesagt, so okay, der kann ein bisschen mehr Gewicht vertragen. Und das haben sie jetzt halt umgesetzt und der wirkt, ist ein, im ersten Moment dachte ich auch so, der ist ein bisschen vielleicht zu klobrig, so minimal zu groß, aber jetzt nach, boah, wie lange ist es schon her, knapp einen Monat, muss ich schon sagen, ich finde, der liegt sehr, sehr gut in der Hand, so gerade beim Multiplayer, so gerade bei Warzone ist halt für mich immer so ein Stresstest, so weil da muss er sitzen, wenn er da nicht sitzt, ist, ja, wird man auf jeden Fall nicht Warzone-Sieger.
Vor allem muss er aerodynamisch sein, wenn er durch die Wohnung fliegt, wenn man eine schlechte Runde
hat. Boomerang-Style.
Nein. aber ich muss echt sagen, ich bin sehr, sehr beeindruckt. Ich finde es, ich weiß gar nicht, ob du es jetzt hier schon gesagt hast, Chris, aber auf jeden Fall, wir hatten persönlich drüber gesprochen mal, wo ich auch deine Meinung geteilt habe, so, ich vermisse ein bisschen einfach nur das an den Tasten die Farben. Also, dass der,
ja,
das Viereck, violett ist, dass der das X blau ist und Dreieck grün und der Kreis rot.
Vor allem, weil das ja auch immer noch Feedbacks sind, die in den Spielen auftauchen, auch in den neueren, wie zum Beispiel in einem Miles Morales oder so.
Ja, stimmt.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber die Sache ist, eine Sache, die ich mich halt auch gefragt habe, so klar, Astro's Playroom ist schon ziemlich geil, wie das da läuft, aber wie wird sich das weitertragen? So auch bei Marvel, Spider-Man hat sich das ganz gut angefühlt, aber auch das ist ein Third-Party-Titel und auch Demon's Souls. Chris, du hast ja, glaube ich, so das erste wirkliche Third-Party-Spiel gezockt, was das unterstützt, und zwar geht es um Call of Duty Cold War. Und du hast ja auch die Kampagne damit durchgezockt. Wie ist das? Funktionieren die adaptiven Trigger auch bei Nicht-Sony-Games?
Bei Shootern auf jeden Fall sehr. Call of Duty macht sich die insofern zunutze, dass du dir, wenn du eine Waffe in der Hand hast, beim Zielen eine andere Gewichtigkeit oder wie schwer die Waffe ist, wird die über die Trigger quasi, über den L2-Trigger vermittelt. Der lässt sich dann leichter oder schneller quasi nach innen drücken und die Waffe legt halt schneller oder schwerer an und der Abzug ist halt je nachdem auf der R2-Taste schwergängiger reinzudrücken als jetzt noch bei einem PS4-Pad oder so. Und ich muss schon sagen, im Singleplayer gibt das auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl. Es hat sich generell in den Shootouts alles ein bisschen schwerer und schwergewichtiger angefühlt. Also teilweise habe ich mich auch ein bisschen an die Killzone-Spiele erinnert gefühlt, die ja auch dadurch, wie die Kamera immer so ein bisschen nachgezogen hat, simulieren wollte, was du für ein bulliger, schwerer Typ mit einer krassen Military-Rüstung bist. Und da hatte ich ähnliche Vibes. Für einen Multiplayer würde ich es aber nicht empfehlen, weil da zählt halt wirklich auch Geschwindigkeit und auch wie du zielst und wie du anlegst. Und wenn du quasi die eine Millisekunde länger brauchst, weil du einfach länger reindrücken musst, dann kann das schon über einen Kill entscheiden. Und da ist es dann halt auch irgendwo dann nur Spielerei, um es mal ein bisschen kritischer zu sagen. Aber ja, für Singleplayer-Games, für Spiele, die halt eine gewisse Stimmung, eine gewisse cineastische Performance haben wollen, so, da finde ich das fantastisch und da können sie es auch sehr gerne behalten und sogar ausbauen, wie ich finde.
Ja, wie siehst du das, Vinny? Hauptsächlich Spielerei oder etwas für die Zukunft?
Ja, also ich bin da auch so ein bisschen geteilter Meinung. Also einerseits habe ich natürlich auch so das Bedenken, dass man sagt, ja gut, das bleibt jetzt so eine Spielerei, das hast du jetzt im Playroom noch mal so voll auskosten können und dann wird es eher ein bisschen untergehen. Ich habe aber bisher jetzt auch nur, wie gesagt, ich habe jetzt bisher nur Miles Morales gezockt und da hast du es natürlich schon auch mit drin, gerade die adaptiven Trigger angeht, also diese Rückstände und so, dass du es ein bisschen spürst. Das ist natürlich richtig geil, weil sie es halt voll geil einfügt und so. Ich muss aber auch sagen, man dürfte es natürlich jetzt auch nicht übertreiben und überausreizen. Jetzt in so einem Playroom, ich meine, den hast du in einer Stunde, hast du so das meiste gemacht oder bist quasi durch. Und ich glaube, das reicht dann auch, wenn du dann wirklich so, wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast zum Beispiel so ein komplettes Ratchet & Clank oder so, also so ein Jump-and-Run-Abenteuer, wo du wirklich alles Mögliche spürst und so. Ich meine, einerseits geht dann dein Controller scheiße schnell leer, Stand jetzt. Und zweitens, glaube ich, kann das auch irgendwann ein bisschen nerven, wenn du halt ständig irgendwelche Impulse hast an deinen allen möglichen Türen und so. Da weiß ich halt noch nicht so, wie das halt auf uns zukommt. Ob sich das für uns ein bisschen anpasst, also ne, ob wir uns da hingegen auch so ein bisschen einfügen oder ob die da noch so ein Gleichgewicht reinfügen und so. Weil, also ich erwarte natürlich schon, dass jetzt bei den nächsten, gerade bei den bei Exklusivtiteln von der PlayStation, dass das natürlich auf jeden Fall genutzt wird und gerade auch, wie Chris schon sagte, ne, wenn du dann so ein Resident Evil hättest, ne, wo du dann diesen Schnee spürst und so, oder keine Ahnung, wie es beim Playroom schon ist, wenn zum Beispiel, wenn es regnet, dass du das auf dem Controller spürst, das ist natürlich geil und das erwarte ich auch ein bisschen in den nächsten Spielen. Ich hoffe aber natürlich auch, dass das sich jetzt nicht zu viel Gewicht drauf gibt so und dass das vielleicht dann im Spielgeschehen wieder, ja, dich ein bisschen nervt.
Ja.
Ja, also ich habe durch meinen Bruder auch Cold War und ich kann auch auf jeden Fall so, wie Chris es gesagt hat, auch durchgeben, so, ich kann mir vorstellen, das ist im Multiplayer ziemlich geil mit den adaptiven Triggern, aber es ist im Singleplayer, sorry, aber im Multiplayer ist es absoluter Rotz leider, weil du brauchst länger, du merkst, die anderen sind viel schneller als du, deswegen,
und vor allem geht gespannt. Der Controller teilweise so steil im Multiplayer, was die Vibration angeht, dass es sich, wenn du vielleicht gerade mal ein paar 10 Sekunden respawnst, aber trotzdem noch irgendwie die Vibration von den Granaten oder was weiß ich um dich herum fühlst, dass du denkst, du hast so ein altes Nokia-Handy dir auf den Schoß gelegt oder irgendwie eine Katze, die eine elektrische Zahnbürste verschluckt hat. So. Also es war teilweise schon grenzwertig in den Bereichen, aber nie so, dass du gesagt hast, so, boah, jetzt reicht's so. Man kann das ja auch runterstellen von der Intensität, so ist es ja nicht. Also der Default ist wohl starke Vibration, aber du kannst es halt auch, wenn du eh nicht so ein Typ dafür bist oder dir das zu krass wird, das auch wieder runterleveln auf ein Niveau, das dir zuträglich ist.
Ja. Also ich wäre durch mit DualSense, Jungs. Wie sieht es bei euch aus?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch da wieder gespannt, was sich da noch überlegen, ob es da nochmal Upgrades gibt, beziehungsweise auch so vom Design her, ob es da auch nochmal geilere Farben gibt zu Classic Black, mit den Farben auch zurückzuholen auf den Punkten und so. Ich bin mal gespannt, was sich aus dem Controller noch so rausholen lässt. Aber Stand jetzt auf jeden Fall schon ein echt mega geiles Upgrade im Vergleich zum PS4-Controller.
Das stimmt.
Das auf jeden Fall. Zu. Dann würde ich sagen, Jungs, gehen wir in die allerletzte Pause für heute Abend. Und dann reden wir gleich über das, was wir eigentlich, wofür wir die Konsole auch holen, übers Zocken. Denn wir reden über unsere Games, die wir jetzt in dieser Zeit, in diesem Monat so gezockt haben, wie wir die fanden und natürlich, wie wir einschätzen, wie die Konsole sich weiterentwickeln wird. Bleibt dran und jetzt gibt's auch erstmal wieder Musik. Die drei von der Tankstelle und die drei mit der PS5 Controller hier.
Was glaubst du? Wie wahrscheinlich ist es, dass nach diesem Podcast Leute versuchen wollen, ihren Wohnort herauszufinden, um uns auszurauben?
Ey, komm, so schlimm war der jetzt nicht, aber
ach so, also Bertan, wenn ihr Bertans Adresse wissen wollt, schreibt an controller@kölncampus.com, da lässt sich bestimmt irgendwas regeln.
Cool, also alles geht an mein Management, ich rede nicht mehr. Nein. Jungs, wir haben uns diese Konsole geholt, um ordentlich einen wegzuzocken hier.
Ordentlich ein
in die Laufwerk einzulegen. Wie so ein Sechsarmiger einen reinzocken, ja, mit Gerhard.
wie mit welchen Games habt ihr das große neue Zeitalter der Videospiele eingeläutet? Womit habt ihr bis jetzt so in diesem Monat vor allem eure Zeit verbracht?
Ja, also ich kann direkt mal sagen, jetzt stelle ich mich hin als einer der Glücklichen, der Spider-Man noch nicht auf der PS4 gespielt hat und erst mit der PS5 eingestiegen ist, weil wir bestimmt auch, also die meisten wahrscheinlich mitgekriegt haben, die haben ja erstmal durch das Remastering halt die Grafik extrem nochmal aufgehübscht und jetzt auch noch mit dem Raytracing, Alter, nochmal eine Spur mehr Action reingebracht. Aber Peter Parker sieht halt anders aus, ne? Und ich hab's schon rausgehört, Bertan, du kommst da nicht so ganz mit klar. Für mich war es halt natürlich jetzt mit der PS5 der einzige Peter Parker, weshalb ich das Problem schon mal nicht hatte und mich da vollkommen in diese unfassbar geile Welt reinfuchsen konnte.
Ich sag jetzt nur ganz kurz, was soll ja hauptsächlich um die Spiele gehen, weil du es jetzt angesprochen hast mit dem Ding. Ich glaube so, das Internet freut sich langsam damit an. Ich bleib nach wie vor, also meine Meinung ist nach wie vor, ich mag den alten vom Look mehr, weil ich finde, er passt irgendwie mehr dazu und also ich find's einfach unnötig so. Die bestreiten ja bis heutzutage, dass es irgendwie an Marvel liegt, dass sie an Tom Holland sich annähern wollen, aber weiß nicht, sowas gab es halt in der Videospielindustrie noch nicht. Also, der erste Recast so von einem Videospiel habe ich auch noch nie. Also, in der Filmbranche kommt es ja schon öfters mal vor, wenn eine Produktion nicht so läuft, wie ihr gewollt. Aber ja, aber ey, komm, das ist, glaube ich, was für einen anderen Podcast, oder?
Ja. Können wir gerne an anderer Stelle gerne nochmal drüber reden. Aber ich find's fantastisch, dass Winnie da so seinen Spaß drin gefunden hat, weil es war wirklich. Also das Original Spider-Man auf der PlayStation 4 war wirklich eins meiner Lieblingsspiele dieser letzten Konsolengeneration und auch wahrscheinlich mein Game des Jahres, als es in dem Jahr rausgekommen ist. Das war, glaube ich, 2018. Und ich habe das Replay quasi übersprungen. Also habe jetzt nicht nochmal das Urspiel gespielt, sondern bin direkt in den Nachfolger in Anführungsstrichen eingestiegen. Marvel's Spider-Man Miles Morales. Und war sehr begeistert, hab mich wieder wie zu Hause so ein bisschen gefühlt. Also es fühlt sich sehr krass an, wie nach Hause kommen, wenn man das erste Spiel schon sehr mochte. Aber an allen Ecken und Enden wurde halt quasi die Formel, die Insomniac mit dem Originalspiel schon gefestigt hat, einfach nochmal verfeinert und ausgebaut. Und ich find's vollkommen okay, dass man quasi Spider-Man 1.5 bekommt. So, gefühlt vom Spielinhalt her. Und dass es auch ein kürzeres Spiel ist, weil es gibt viele Leute, und da zählst du, glaube ich, auch zu, Bertan, du magst sogar die Kürze der Kampagne lieber als die des Originalspiels, beziehungsweise findest Miles auch einen sympathischeren Hauptcharakter als unseren guten alten Peter Parker, oder?
Auf jeden Fall. Also ich war mir erst noch nicht nach dem ersten und zweiten Playthrough sicher, aber ich habe es jetzt sagen lassen und ich muss echt sagen, ich finde Miles Morales tatsächlich besser als das Hauptspiel, weil ich eh ein Fan davon bin, von so wirklich knackigen Kampagne. Also ich habe es durchgespielt, ich habe es mit Nebenmissionen gemacht und ich hatte so, ich glaube, so 13, 14 Stunden so. Ich habe alle Nebenmissionen gemacht, alles, was man sammeln kann, immer nebenbei, dann mal eine Nebenmission, eine Hauptmission und hatte dann am Ende meine 15 Stunden so. Und ich war vollkommen zufrieden so. Es war nicht zu lang, es war nicht zu kurz. So beim Hauptspiel Spider-Man war es ja, glaube ich, so eher so in die Richtung dann 30 Stunden oder 25. Ist so, ich will gar nicht sagen, welche Spielzeit besser ist. Also ich bin mittlerweile einfach eher auf den Tenor, gerade in so einem Abschnitt in meinem Leben, so ich genieße es, nicht jedes Mal so einen 100-Stunden-Klopper zu haben. Grüße gehen raus an Cyberpunk. aber vor allem ist es wirklich bei mir auch die Hauptfigur. Ich finde es so genial, wie Miles da reinwächst. Ich liebe es, dass die Story auch so reduziert ist. Es geht wirklich um die Herkunft dieses Jungen. Es geht um seine Liebe an die Bronx. Und dass er im Grunde so, er kann Spider-Man sein, aber was bleibt, ist auf jeden Fall der Junge aus der Bronx. Und ich finde es einfach geil. So klar, Marvel und grundsätzlich Superhelden ist immer irgendwie auch dieses so, ja, ich gegen die Welt, so, was ja auch in Spider-Man im Hauptspiel dann so ein bisschen ist, so, weil da ja echt am Ende die Kacke richtig am Dampfen ist für ganz New York. Und hier ist es sehr reduziert und ich habe es wirklich sehr genossen. Und ich habe dann auch direkt ein New Game Plus angeschmissen und ich hab's so geliebt. Also ich hab direkt auch die Platin gepoppt. Ist jetzt natürlich bei dem Game auch nicht so ein Riesenaufwand, aber es war eine super Zeit. Und gerade jetzt, glaube ich, auch Weihnachten steht da jetzt vor der Tür. Beziehungsweise, wenn das gesendet wird, war schon Weihnachten, ne? Ja.
Ja, ich meine schon. Ich glaube,
also, ja. Um mal einen Insight zu geben, wir zeichnen jetzt eine Woche vor Weihnachten auf. Und ich glaube auch, also ich nehme die Konsole mit zu meinen Eltern, gerade weil mein Bruder auch nicht das Glück hatte, eine zu erwischen. Und ich werde es, glaube ich, auch wieder anschmeißen. Vielleicht nur für eine Stunde, vielleicht für einen kompletten Playthrough nochmal. Einfach, weil das Setting so cool ist und weil ich, wie gesagt, Miles echt auch um die Geschichte echt ans Herz geschlossen habe.
Absolut. Ich schließe mich da auch voll an. Also ich bin bei Miles noch gar nicht so weit. Ich habe jetzt, glaube ich, so die ersten zwei Stunden oder so angezockt. Und es war echt auch noch mal, obwohl ich halt wirklich nur den Vergleich zu der Remastered-Version von Spider-Man noch mal eine Spur schöner, smoother. Es hat sich in die Welt noch mal richtig geil angepasst. Ich meine, dieses New York noch mal im Winter ist einfach so, so geil. Und was mich halt gerade auch spieltechnisch halt so dermaßen angefuchst hat und so, ist einfach dieser geile Übergang immer zwischen Filmsequenz und zurück ins Spiel. Und das ist einfach, das fügt sich so geil, dass du halt einfach wirklich die ganze Zeit das Gefühl hast, du zockst einen Film so. Und das ist dann auch gerade eben dadurch, dass es jetzt nicht so krass breit in die Länge gezogen wird von der Story her, einfach nochmal so ein dickes Plus, was mir bei dem Spiel halt wirklich, wirklich krass hängen geblieben ist. Und es macht einfach mega Bock. Also es ist so gerade für mich jetzt für die PlayStation 5 genau der perfekte Einstieg nochmal in so eine Next-Gen mit einem extrem geilen Action-Adventure-Game, so.
Obwohl ich sagen muss, dass ich's, wenn mich jetzt Leute fragen würden, die jetzt nur eine PlayStation 4 oder eine PlayStation 4 Pro haben, brauche ich unbedingt die PS5-Version für Marvel Spider-Man hier Miles Morales, dann würde ich im ersten Moment sagen, nein, aber dadurch, dass du halt, wenn du die Wahl hast und eh das Glück hast, eine Konsole vielleicht zu Weihnachten zu bekommen, weil deine Eltern irgendwie
F5 noch härter penetriert haben.
auf dem Schwarzmarkt unterwegs waren oder was weiß ich, Omas Seele an den Teufel verkauft haben, dann sollte man das, finde ich, auch unbedingt auf der PlayStation 5 spielen, weil gerade die mittlerweile dreifache Option an Grafikeinstellungen, wo PC-Leute jetzt lachend vom Stuhl fallen werden, machen, finde ich, bei diesem Spiel noch mal so viel aus, dass du es dir einfach so zocken kannst, wie du möchtest. Du kannst entweder mit 4K-Auflösung und Raytracing spielen, also das heißt, du hast bessere Beleuchtung und Reflexionen in der Spielwelt. Du kannst in 60 Frames zocken, das heißt, das Ganze läuft ein bisschen flüssiger. Dafür dann aber, glaube ich, nur in 1080p. Und was sie jetzt halt in beide Spiele letzte Woche reingepatcht haben, vor Weihnachten einfach nochmal so, ist Raytracing mit 60 Frames. Das ist dann eine hochskalierte 4K-Auflösung mit Raytracing und halt diesen 60 Bildern pro Sekunde. Das ist für mich halt der Way to go für das Spiel, weil Berdan und ich hatten da uns im Vorfeld schon drüber unterhalten, wie wir das gespielt hatten. Ich hatte es nämlich zuerst in 60 Frames gespielt. Dann hatten wir uns privat ein bisschen darüber ausgetauscht und waren so, ja, aber dann gehen ja schon so ein bisschen diese geilen Details verloren. Und du musstest dich so ein bisschen entscheiden, Kopf oder Zahl. Und jetzt haben sie einfach gesagt so, okay, ihr wollt beides haben, hier habt ihr beides. Und ich mag es halt, dass du dich so flüssig durch die Welt bewegen kannst, aber gleichzeitig immer noch, wenn du innehalten möchtest, dir diese wunderbaren Details in der Spielwelt einfach nochmal angucken kannst.
Ja. Ey, auf jeden Fall, also ich fand auch, das war so fast so das perfekte Launch-Game für mich, weil es hat geil gezeigt, was eine SSD kann, einfach in einem Open-World-Game. Es hat so, das war, also klar, man hatte hier und da schon mal ein 60-Frames-Game auf einer PS4 Pro, aber das war irgendwie nochmal anders. Das war smoother und gerade Raytracing, so mit all den Hochhäusern in New York, die voller Glas sind, das heißt, alles wird in Echtzeit gespiegelt und die Sonne, wenn sie mal auf die Straßen scheint, die irgendwie, wo es gerade geregnet hat, das ist einfach echt, es ist pure Magie. Also ich krieg gerade auch echt so ein bisschen so Gänsehaut, einfach weil es einfach ein geiles Erlebnis war. So, das, ich habe es wirklich an einem Wochenende komplett durchgesuchtet, aber es war einfach ein geiles Wochenende damit. So kann man nicht anders sagen. Ja. Sonst kann ich glaube, ich mache einfach mal ganz schnell weiter, weil ich habe als einziger von uns den anderen großen exklusiven PS5-Launch-Titel gezockt, und zwar Demon's Souls.
Ja, Bertram, jetzt verklicken uns mal, warum wir beiden Weichflöten, no offense, Winnie, aber warum wir beide uns dieses Spiel auf den Zahn legen sollten, das eigentlich ein PlayStation 3-Spiel ist.
Weil es von den, ja, also es wurde von Studio Bluepoint gemacht, die auch mit Shadow of the Colossus auf der PS4 schon bewiesen haben, okay, wir können echt ein Game aus der letzten Generation ja fast perfekt für die neue Generation dann auflegen. Und ich sage auf jeden Fall schon, das haben die auch mit Demon's Souls geschafft. Denn das Spiel läuft, sieht so gut aus. Also wirklich, ich habe einfach dadurch, dass ich dann irgendwie auch mal gegoogelt habe, so ey, wie kann man schnell Seelen farmen, wie kann man das und das machen. So, dann kamen bei YouTube auch oft noch Videos vom alten Demon's Souls. Und Alter, das Spiel sieht wirklich, es sah schon damals aus wie durchgekackt und durchgeschissen. Also auch damals auf der PS3 hat niemand gesagt, okay, Demon's Souls ist ein gut aussehendes Spiel. Es war damals schon ein sehr gutes Spiel, aber es sah garantiert nicht gut aus. Und Alter, dieses Spiel zieht dich so in seine Welt und seine Atmosphäre rein, weil das Land Boletaria, so heißt es, es ist, alles sieht genau aus wie damals, in dem Sinne, so wie man sich das vorgestellt hat, aber so, es erwacht jetzt wirklich zu leben. Und boah, es gab diesen Magic Moment, wo man über so eine Brücke überqueren muss und wenn du zu überhastet rennst, kommt halt so ein Drache und speit Feuer und tötet auch alle Gegner, die da sind. Und es ist mir beim ersten Mal auch passiert und Alter, es ist, ich bin gestorben, aber ich dachte so, geil. Es sah einfach so geil aus. Und ja, der Tod ist dann auch wieder ein gutes Stichwort, denn früher hast du dann halt echt so ja, eine Minute gewartet, bis das Game wieder geladen hat auf der PS3. Aber es geht jetzt echt in so einem Fingerschnippen so. Es ist, du stirbst und 2-3 Sekunden später bist du wieder da und.
Ja, du hast einmal diese Nebelanimation und dann
war es. Ja, der Nebel kommt und dann löst er sich eigentlich direkt wieder auf. Oh, und es ist einfach mega geil.
Bisschen wie so ein Vorhang so bei einem Theaterstück.
Genau. So was erleichtert so vor allem das so Seelenfarmen, so, weil das ist einfach ein Rollenspiel. So. Manchmal musst du einfach ein paar repetitive Aufgaben erledigen, aber das ist einfach kein Ding mehr durch die SSD. Und ich hab wirklich so große Augen gehabt und ich habe es auch wenn es, also das hat wirklich einen deutlich krasseren Aufwand als Miles Morales, aber auch da habe ich die Platin komplett durchgezockt und komplett,
so krank, sorry.
Komplett, wirklich komplett mir das New Game Plus Horror-Spiel auch noch gegeben. Also ich kann wirklich nur sagen, Leute, wenn man noch nicht in die Souls-Reihe reinkommt, ist Demon's Souls wirklich das perfekte Spiel dafür, weil tatsächlich das Spiel beim ersten Mal an sich ist, finde ich, so mit so das eins der leichtesten Souls-Spiele. Es wird halt nur krass schwer im New Game Plus, weil, okay, ganz kurzer Exkurs, in Dark Souls und so konntest du dann im New Game, also du kannst deine Schwerter und so verbessern auch in Demon's Souls, aber du konntest nie in Demon's Souls deine Rüstung verbessern. So, du findest eine Rüstung, du ziehst sie an, so, das bleibt dabei. Du kannst jetzt nicht die Rüstung plus 2 upgraden oder so, wie es in Dark Souls ist. So, hat dann dementsprechend den Nachteil, dass so ein Billo-Gegner dir plötzlich einfach die halbe Lebensleiste abzieht im New Game Plus, weil du einfach deine Rüstung nicht leveln kannst. Ist nicht so schlau gebalanced, leider, das New Game Plus, deswegen. Aber wirklich abgesehen davon, im Hauptgame an sich, es ist so geil. Also gerade mit der SSD bockt es so. Man ist wirklich in einem Todesflow. Ich habe diese Woche einen Beitrag auch bei Köln Campus gemacht darüber. Es ist wirklich so ein Flow. Du kommst in den Tod, aber der nervt dich nicht, weil du weißt, okay, ich muss jetzt nicht eine Minute auf meinem Handy gucken. Oder also manchmal ist es auch nervig, weil früher habe ich das dann auch für eine Klopause benutzt, aber die gibt es einfach nicht mehr.
Flasche neben dran stellen.
Aber es ist wirklich ein...
Das musst du dir mal vorstellen, so... Was das für Ladezeiten gewesen sein müssen, dass du sagst, du, ja, jetzt erstmal aufs Klo.
Ja, das ist komplett surreal, so jetzt aus der jetzigen Sicht. Aber ich kann wirklich nur jedem sagen, so, holt euch das Game. Also dieses Jahr war halt The Last of Us Part 2. Das ist auf jeden Fall so mein Game des Jahres, weil jetzt mich auch krass emotional mitgenommen hat. Aber danach kommt bei mir, glaube ich, echt schon Demon's Souls. Also ich habe eine unfassbar geile Zeit damit gehabt. Ja.
Ja. Vinny, wie sieht's bei dir aus? Du hast ja jetzt auch die Möglichkeit, eine Menge Zeug nachzuholen, auch durch diesen Kniff mit dem PlayStation Plus Abo, dass sehr viele sehr, sehr beliebte und auch gute Spiele jetzt für PlayStation 5 Besitzer einfach nochmal runterladbar sind, wie sowas wie ein God of War oder ein Uncharted 4.
Ja,
und
Persona ja, auf 5. jeden Fall. Bei mir gibt's jetzt richtig viel nachzuholen. War auf jeden Fall auch eins meiner Hauptkaufargumente für die PS5, dass sie halt abwärtskompatibel ist, dass wir halt PS4-Games auch so zocken können, weil ich natürlich viele Kumpels jetzt auch noch habe, die bei denen die PS4-Games versauern, wo ich mir schon die ganze Zeit so die Finger lecke und denke, boah, ich habe da richtig Bock drauf. Und das kann ich halt natürlich jetzt auch alles nachholen. Und ja, natürlich mit dem PS Now und mit dem PS Plus Abo ist halt super geil, weil du da auch jetzt wirklich geile Titel mit drin hast. Ich meine, Uncharted 4 ist zum Beispiel mit drin, was ich mir auch schon runtergeladen habe, was ich mir dann wahrscheinlich nach Miles Morales geben werde. The Last of Us 1 hast du ja auch noch mal drin, wo ich auch schon wieder am Überlegen bin, boah, das könntest du eigentlich auch mal wieder zocken, weil ich habe das damals halt auch letzte Mal auf der PS3 noch gespielt und ich glaube, auf der PS5 sieht es halt noch mal schöner aus. Und bevor ich dann Last of Us 2 irgendwann noch nachhole, vielleicht das nochmal mit reinnehmen. Also, da kannst du auf jeden Fall schon mega viel mitnehmen und ich glaube, da darauf spielst du nicht. Ich meine, Xbox ist da halt nochmal eine Spur weiter mit ihrem Game Pass, ne, glaube ich, heißt es. Die haben da natürlich noch größeres Repertoire, aber ich glaube, Sony wird sich da nicht allzu viel Zeit mitlassen und da auch ordentlich aufstocken, weil das.
Ja, mit irgendwas werden die da garantiert nachziehen. Also. Es gab vor kurzem ein Statement, ich weiß nicht von welcher Sony, Big Number, aber irgendwer hat gesagt, wir haben Interesse oder arbeiten gerade schon an einem Alternativprogramm zu den Subscription, beziehungsweise zu den Abo-Modellen anderer Konsolenhersteller. Und da es aktuell nur Xbox gibt, die halt damit so eine Art Monopol haben, bin ich mir auch sicher, dass sie sich da irgendwas einfallen lassen werden. Und wenn sie einfach nur irgendwie PlayStation Now, weil sie haben ja eigentlich schon einen Abo-Dienst, irgendwie mit PS Plus verbinden oder das Angebot aufstocken oder so. Irgendwas wird dann noch kommen. Aber aktuell muss man halt wirklich sagen, die Konsole ist in ihrer Anschaffung sehr teuer. Und wenn du nicht das Privileg hast, mit Testmustern ausgestattet zu werden oder dir nur zweimal im Jahr ein Videospiel kaufen kannst, weil es halt einfach so teuer ist, beziehungsweise du dir vielleicht auch kein PlayStation Plus Abo leisten kannst, dann ist so eine neue Anschaffung von einem Spiel halt schon sei schon gut überlegt.
Ja. Ja, die Frage ist halt, also Microsoft hat ja auch schon eingeräumt, das Game Pass Modell ist Stand jetzt nicht rentabel. die Sache ist halt, Microsoft ist wirklich ein riesiger Konzern, also die machen ja auch durch genügend andere Sachen, Produkte, die sie haben. Da ist ja die Xbox einfach eine kleine Sparte so im Vergleich.
Wie zum Beispiel Corona-Impfungen.
Oh Gott. Oh, oh.
Oh, oh.
Die Aluhüte auf.
Ja.
Deep State.
Nee, also ich frage mich halt nur, weil bei Sony ist ja genau andersrum. Klar, Sony ist auch ein Konzern in dem Sinne, also die sind ein Konzern, aber bei denen ist ja so, dass das PlayStation-Geschäft verdammt gut läuft und der Rest eher nicht so. Bei den Fernsehern sieht es nicht so gut aus und auch beim Rest so nicht, weil früher haben die ganz groß Geld so mit Kameras und so mit Hi-Fi-Anlagen gemacht und beides wirft gerade einfach, ja genau, Walkmans und beides wirft.
Der Walkman-Markt schläft auch langsam ein.
Beides wirft einfach, also alles wirft davon einfach nicht mehr so viel Geld ab, deswegen weiß nicht, also die müssen irgendwie ein Modell finden, was für sie dann auch rentabel ist, weil ich einen großen Negativkurs können sie, denke ich, nicht fahren. Also ich bin gespannt. Aber Jungs, die Zeit drängt, deswegen würde ich einfach mal sagen, zum Abschluss, wir haben jetzt viel über Spiele, über die Konsole an sich gesprochen. Sag doch mal in einigen wenigen Sätzen jeder so, was ihr euch jetzt in der Zukunft erhofft, so was für Games erwartet ihr, was für Verbesserungen erwartet ihr noch, so sei es vielleicht jetzt nur Grafik oder muss sich vielleicht irgendwie auch grundlegend am Game Design jetzt was ändern, weil die SSD ja jetzt auch so schnell ist, muss man vielleicht jetzt mehr Experimente wagen, Fragezeichen. Vinny, ich würde erst an dich übergeben, was erhoffst
also
du dir
kann,
in Zukunft von der PlayStation 5?
Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, was ich mir nicht erhoffe, und das ist ein neuer Far Cry Teil, bitte erspart uns das in nächster Zukunft. Da ich weiß, okay, es sei denn.
Ich weiß schon, für wen ich nicht Far Cry 6 anfragen werde,
Ich bin eigentlich der Zukunft hingegen halt super offen, weil, wie gesagt, das Potenzial, was die PS5 halt jetzt mitbringt, ist halt enorm. Und ich glaube, was jetzt so in nächster Zeit kommen wird, das wird noch so ein bisschen nur dran kratzen, was überhaupt noch so möglich ist. Und deswegen lasse ich mich da jetzt auch noch gar nicht so sehr auf irgendwelche spezifischen Wünsche ein und so, sondern genieße natürlich jetzt erstmal, was ich alles da habe, weil, wie gesagt, ich habe ja noch einiges nachzuholen und so. Aber ich gehe eigentlich schon echt von aus, dass natürlich einerseits, wie wir es vorhin schon besprochen haben, gerade so die Exclusives und so von Sony halt mega geile Games rausbringen werden, wo es halt auch gerade mit dem Controller nochmal eine andere Ecke mit reinkommt. Und klar gibt es so ein paar Titel, auf die man natürlich richtig krass hofft, ne? Ich spreche da natürlich von so einem GTA oder so, wo man schon seit Ewigkeiten sich denkt, oh, ja, jetzt wäre es perfekt, jetzt wäre es geil wieder. Aber ja, wie gesagt, ich lasse mich da noch gar nicht so auf so explizite Erwartungen ein, weil ich jetzt einfach genieße, dass wir jetzt eine Next Gen haben und sogar schon im Besitz davon sind und das ausnutzen können, und lass mich da jetzt einfach noch komplett berieseln von allem, was da ist, und alles, was dann noch kommt, das wird einfach nochmal ein schönes Add-on.
Ja, Chris.
Ich muss sagen, ich finde das ist eine sehr schöne Einstellung zu dem ganzen Vini, vor allem der Aspekt des Berieseln-Lassens, weil das fehlt, finde ich, vielen Leuten heutzutage, wenn sie über das Thema Videospiele reden, wenn sie vielleicht ein bisschen mehr drin hängen, dass du dir jetzt einfach sagen kannst, so komme, was wolle, ich genieße einfach das, was ich habe, und dafür bist du ja auch eigentlich jetzt erstmal ganz gut ausgerüstet. Ich persönlich muss sagen, ich freue mich wirklich auch weiterhin wie Vinny auf die Exclusives. So in naher Zukunft gibt es ja jetzt erstmal Sachen wie Horizon, wo ich den ersten Teil noch nachholen muss. Aber das Spiel, was angekündigt ist, auf das ich mich wirklich gerade am meisten freue, ist God of War 2, also God of War Ragnarok. Also der erste Teil war so ein fantastisches Spiel, und ich hoffe und ich bete, dass sie es schaffen, diese ganzen Features, die diese neue Konsole mitbringt, in irgendeiner Art und Weise neu zu interpretieren und weiterzudenken, so wie wir es uns das noch gar nicht vorstellen können, weil Experimentierfreudigkeit und den Mut, Neues zu machen, das hat mir, finde ich, in den letzten ein, zwei Jahren dann doch schon so ein bisschen gefehlt, weil alles ja schon so ein wenig auf diesen Übergang zwischen alter und neuer Generation ging. Aber ich freue mich auch erstmal auf das, was noch kommt, ein Ratchet & Clank, ein Resident Evil 8, aber an und für sich kann ich nichts Schlechtes gegenüber dieser Konsole sagen. Sie ist echt ein fantastisches Stück Hardware. das schnell zusehen sollte, dass es vernünftige Speichererweiterungen auf den Markt bringt, beziehungsweise lizenzieren lässt, die dir nicht zu sehr in die Brieftasche krallen. Aber ich bin mal sehr positiv und sage, dass wir damit spätestens nächstes Jahr rechnen können.
Ja, kann ich mich nur anschließen, Chris und Vinny. Also auf jeden Fall, das Speicherplatzproblem ist bei mir wirklich heftig. Also halt mit Warzone und gerade noch Cold War passt halt. Und Cyberpunk ist meine Festplatte voll mit 3 Spielen. Also es ist. Und Jim Ryans Aussage in der ersten Woche noch, ja, 680 GB werden doch wohl reichen. Bro, nein. Also wirklich nicht. Ja, aber ich glaube auch, so wie Vinny es auch gesagt hat, so, ich glaube, man muss sich nächstes Jahr auch einfach berieseln lassen, weil ich glaube, nächstes Jahr werden keine sehr, also es werden ein paar krasse Games rauskommen, wie jetzt ein Resident Evil 8, aber jetzt auch so von Sony so ein Ratchet & Clank. Klar, es ist ein Exclusive, aber seien wir ehrlich, es ist immer noch Ratchet & Clank, das ist jetzt kein Miles Morales, es ist kein Demon's Souls und es ist irgendwie auch kein God of War oder The Last of Us oder grundsätzlich ein Naughty Dog Game. Also
stell dir mal vor, die machen ein Ratchet & Clank mit so einem Last of Us Storytelling, sodass du am Ende einfach dein Leben in die Tonne schmeißen willst.
Nice, Mann. Ja. nee, aber ich glaube auch, man muss sich nächstes Jahr auch einfach drauf einstellen, so, und ich glaube, bei der PS4 war es wirklich ähnlich, so im ersten Jahr von so einer neuen Konsole kommen auch meistens noch nicht so viele Brecher-Games, weil ich meine, die Entwickler brauchen jetzt auch erstmal Zeit, die müssen sich mit der Konsole eingrooven. Aber ich habe Bock drauf, so. Ich meine, Cyberpunk ist ja gerade eine Katastrophe. Das heißt, ich freue mich auf das Next-Gen-Upgrade davon im kommenden Jahr. Ja, ich freue mich wahrscheinlich auf ein Resident Evil 8, wo man ja, schätze ich mal, so im April, Mai von ausgehen kann, wenn Corona jetzt nicht noch groß dran irgendwie rüttelt. Ja, und dann zweite Jahreshälfte müssen wir mal gucken, was alles so kommen wird. God of War hätte ich sehr Bock, aber ich glaube es nicht. Also ich glaube, das wird eher so ein 2022er.
Nein, wenn überhaupt.
Ja, ja, also berieseln lassen ist die Devise, deswegen auch, ich kann all den Leuten nur sagen, also klar, Demon's Souls, Miles Morales ist ganz geil, aber Leute, wenn ihr gerade auch eher, zum Beispiel bei uns im Freundeskreis, Chris, haben wir auch so viele Freunde, die zocken an sich nur Warzone wollen, aber trotzdem unbedingt eine PS5, wo ich ganz klar sagen muss, Leute, es lohnt sich nicht. Also wenn man nur Call of Duty zockt, behalt deine PS4 erstmal so. Also warum machst du dir den Stress, so wie Vinny, 1000 mal F5 zu drücken? Wenn man wie ich ein Souls-Angehöriger ist, klar, dann beißt man sich in den Arsch. Aber sonst, Leute, also es ist auf jeden Fall eine geile Konsole, das können wir festhalten. Aber man muss sie jetzt, wie eigentlich auch bei jeder Konsolengeneration auch, du brauchst es nicht unbedingt direkt zu Beginn. So, nicht wegen der Games. Und ja, also es ist nice to have, so, aber die PS4 Pro und auch eine Base PS4 liefern auch ihren Dienst, es sei denn, Cyberpunk soll drauf laufen, weil dann
außer man spielt
dann Cyberpunk, hat man wirklich eine sehr, sehr schlechte Zeit, aber sonst läuft ja alles. Ja.
Ja.
Wollen wir damit einen Cut machen, Jungs?
Ja.
Machen wir das.
So. Schön war's.
Ja, dann
sehen wir uns in Warzone.
Genau, dann sehen wir uns in Warzone. Wir sehen uns im Raumschiff auf Among Us und wo ihr so uns euch sonst noch so alle rumtreibt. Digital in den Games. Leute, schreit noch mal einmal euren Namen rein. So, ich wurde begleitet von
Christopher Yo.
Und Vincenzo Maschetter.
Und mein Name ist Bertan Sivrikaya und wir wünschen euch damit noch einen guten Abend. Nicht frohe Weihnachten, nein. Einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Oh, auf jeden Fall. So die Kurve gekriegt.
Bleibt uns treu. Bleibt uns treu, bleibt Controller treu, bleibt Köln Campus treu und freut euch auf das Spielejahr 2021.